Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir wollen in der Stille um den Segen Gottes bitten. Wir hören als Predigtext sozusagen den anderen Teil, das, was der Geschichte vom verlorenen Sohn, die wir als Evangelium gehört haben, vorausgehen, ebenfalls im Lukas-Evangelium im 15. Kapitel. Nochmal die Einleitung: Es nahten sich Jesus aber allerlei Zöllner und Sünder, um ihn zu hören. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten murrten und sprachen: Dieser nimmt die Sünder an und isst mit ihnen. Er sagte aber zu ihnen dies Gleichnis und sprach: Welcher Mensch ist unter euch, der 100 Schafe hat und, wenn er eins von ihnen verliert, nicht die 99 in der Wüste lässt und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet? Und wenn er es gefunden hat, so legt er sich's auf die Schultern voller Freude. Und wenn er heimkommt, ruft er seine Freunde und Nachbarn und spricht zu ihnen: Freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. Ich sage euch, so wird auch Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte, die der Buße nicht bedürfen. Oder welche Frau, die 10 Silbergroschen hat und einen davon verliert, zündet nicht ein Licht an und kehrt das Haus und sucht mit Fleiß, bis sie ihn findet. Und wenn sie ihn gefunden hat, ruft sie ihre Freundinnen und Nachbarinnen und spricht: Freut euch mit mir, denn ich habe meinen Silbergroschen gefunden, den ich verloren hatte. So, sage ich euch, wird Freude sein vor den Engeln Gottes über einen Sünder, der Buße tut. Der Herr segne an uns dieses Wort. Amen. Ja, liebe Gemeinde, es ist wieder mal das Gleiche. Dieser Jesus, umringt von Zöllnern und Sündern, immer wieder das Gleiche. Jesus scheint eine magische Anziehungskraft haben für den Abschaum der damaligen Zeit. Heute würden wir vielleicht sagen, nicht die Zöllner und Sünder oder Ehebrecher oder wen damals die Leute vor Augen hatten. Wir würden vielleicht sagen, die Randalierer, die mit Flaschen auf die Polizisten werfen oder die militanten Umweltschützer oder wen auch immer. Und Jesus wehrt ihnen nicht. Er maßregelt sie nicht einmal. Er predigt sie nicht voll. Ich meine, irgendwie hat das schon Auswirkungen, ja, so sehr wie er sie erstmal bloß annimmt, sehen wir an dem Zöllner Zachäus. Aber wir hören erstmal nur, er nimmt sie einfach an. Er ist mit ihnen, ausgerechnet auch noch mit ihnen. Und wir mühen uns nachzuvollziehen, was das bedeutet. Und dann wissen Sie vielleicht jetzt schon, was ich Ihnen eigentlich zu sagen habe, wie das damals war, diese Ausgestoßenen, ja, oftmals ohne eigenes Verschulden, gerade die Zöllner, das waren manchmal einfach Leute, die in Armut geraten waren, und dann bot sich die Gelegenheit im Dienste der Römer, wenigstens ordentlich ein bisschen was zu verdienen. Von der Gesellschaft sind sie gemieden worden, und von Gott ausgestoßen, was wollen die schon? Und entsprechend ist auch die Reaktion der Frommen. Sie ärgern sich, sie empören sich, sie verachten sie, mit denen redet man nicht. Wir kennen das aus eigener Erfahrung an der einen oder anderen Stelle. Und wir spüren, wie wir diesen Konflikt, der damals war, ein Stück verständnisvoll entgegennehmen. Ja, diese Pharisäer, wieder diese. Und wir freuen uns nicht unbedingt so sehr über die Gnade der Sünder, aber wir können die Empörung der Leute nicht unbedingt nachvollziehen und freuen uns, dass Jesus es ihnen endlich mal zeigt. Es liegt vielleicht auch daran, dass wir das oft gehört haben. Und wir spüren vielleicht, wenn wir diese Gleichnisse hören, wie viel das, was Jesus sagt, bei uns ja auch verwirklicht ist. Also das hat in unserer Gesellschaft ja an vielen Stellen ganz tiefe Spuren hinterlassen. Also soziales Engagement für Ausgestoßene, für Gescheiterte, das gehört zum guten Ton. Das, was Jesus immer wieder sagt und wo er die Pharisäer immer wieder ja irgendwie auch bloßstellt, das ist uns in Fleisch und Blut übergegangen. Ich meine, gewiss, mit Betrunkenen auf der Straße wollen wir uns auch nicht gerade sehen lassen, aber irgendwie sind es doch Menschen, denen unser Mitleid gehört. Alkoholabhängige, Drogenabhängige. Die werden bei uns grundsätzlich geachtet, zumindest haben wir Institutionen, die helfen. Gesellschaftlich versuchen wir, die Leute, die damals ausgestoßen waren, zu verstehen, versuchen, ihnen zumindest psychologisch zu helfen. Und wir sprechen da von Klienten, um zu zeigen, dass gerade Ausgestoßene uns nicht unter uns stehen, sondern neben uns. An solchen Stellen merken wir, dass christliche Werte in unserer Gesellschaft nicht nur anerkannt, sondern auch an vielen, vielen Stellen verwirklicht werden. Im Gegensatz zu anderen Religionen, Islam oder Buddhismus, wo wirklich Sünder ausgestoßen werden, gescheiterte Leute sozusagen ihre Strafe tragen. Also, wie gesagt, worüber reden wir nun jetzt, wenn wir das, was wir hier hören, eigentlich schon uns in Fleisch und Blut übergegangen ist? Aber wenn wir genau hinhören an diesem Gleichnis, dann werde ich zumindest stutzig. Passt eigentlich das Gleichnis zur Einleitung? Zumindest auch von denen, die ja, was wir zu dem, was wir erwarten würden. Wie gesagt, in der Einleitung, die Leute nehmen Anstoß daran, dass Jesus die Sünder annimmt und mit ihnen ist. Aber was ist das, das verlorene Schaf in dem Gleichnis? Ist das wirklich so schlecht? Oder ist es einfach mal aus Versehen auf der Suche nach Futter den falschen Weg gegangen? Ist es so bedürftig oder findet es nicht auch anderswo ein bisschen Gras? Muss man sich um dieses verlorene Schaf kümmern oder wird es vielleicht doch irgendwann wieder zurückfinden? Erstmal heißt es nur, es ist weg, mehr nicht. Dem Hirten ist ein Teil seines Eigentums verloren gegangen. Noch deutlicher wird mir das beim verlorenen Groschen. Der verlorene Groschen ist nicht bedürftig, also einfach nur verloren gegangen. Was interessiert's den Groschen, ob er unterm Sofa liegt oder brav im Portemonnaie steckt? Er braucht eigentlich auch kein Mitleid. Er ist einfach nur an der falschen Stelle. Er ist nicht schuldig geworden, nur eben mal unter Sofa gerutscht. Die Frau sucht ihn nicht aus Mitleid, sondern weil er ihr gehört, weil er ihr wichtig ist, weil er ihr fehlt. Also wenn wir Jesus nur sehen als einen, der Menschen aus gesellschaftlichen Randgruppen aufwertet, der ihnen Würde gibt, der ihnen zu einem gottgewollten Leben verhilft, dann sehen wir Jesus zu kurz. Wenn wir nur sehen wollen, dass er sich um die Verlorenen eben kümmert aus lauter Mitleid, dann ist das zu wenig. Der Hirte sucht nicht ein Schaf, irgendeins, weil es halt mal verloren gegangen ist. Und er sucht es nicht, weil er der Meinung ist, bei ihm hätte das Schaf ein besseres Leben. Er sucht nicht ein Schaf, sondern sein Schaf. Er sucht das, was ihm gehört. Er will es nach Hause bringen, weil es ihm auf dem Herzen liegt. Und die Frau sucht nicht einen Groschen, weil sie meint, sie hätte nicht genug oder weil der Groschen sich vielleicht wohler fühlt, wenn er ordentlich in der Geldbörse ist, sondern sie sucht nicht, sie sucht ihren Groschen, der ihr gehört. Sie sucht ihr Eigentum. Und das ist die Motivation hinter allem, was Jesus tut und predigt. Nicht, dass er Anhänger gewinnt, dass er Menschen von Gott überzeugt. Nicht, dass er sich um Randgruppen kümmert, dass sie ein menschenwürdiges Leben führen. Sondern Jesus sucht sein Eigentum. Er sucht die, die ihm gehören und in seinem Herzen sind. Egal, ob es ihnen gut geht oder nicht. Er will sie nach Hause haben. Ich meine, ein Schaf von 100, das ließe sich vielleicht verschmerzen, aber der Hirt hängt mit seinem ganzen Herzen an jedem Einzelnen. Seine Schafe, auch dieses eine, es gehört ihm. Johannes sagt von der Geburt von Jesus, er kam in sein Eigentum, zu den Menschen, die ihm gehören. Das heißt, Menschen sind Gottes verlorenes, schmerzlich vermisstes, kostbares und damit darum mühsam gesuchtes Eigentum. Sie sind seine. Wir haben es uns in unserem modernen Denken angewöhnt, es als unsere persönliche Entscheidung zu sehen, ob wir nun der Meinung sind, dass es Gott gibt und wie wir ihn uns vorstellen und wer ist dieser Gott, können wir uns ihm anvertrauen. Aber diese Frage steht überhaupt nicht. Wir gehören Gott. Wir sind sein Eigentum. Er hat uns geschaffen als Gegenüber. Die Frage ist nicht, wofür entscheiden wir uns, so oder so, sondern kommen wir nach Hause, wo wir hingehören oder eben nicht. Er sucht uns, seine Menschen. Wollen wir oder nicht, aber er sucht uns. Sein sind wir allemal und als Getaufte in ganz besonderer Weise. Wir gehören zu ihm wie das Schaf zum Hirten und so wie der Groschen zur Frau. Und das bedeutet aber auch für uns als Kirche, als Gemeinde. Wir sind nicht auf dem Markt der Möglichkeiten eine Religion unter vielen, sondern wir geben den Ruf von Jesus weiter. Diesen Ruf, er will, dass Menschen sein Eigentum, Menschen, die ihm auf dem Herzen liegen, nach Hause kommen zu ihm. Ohne den Ruf nach Hause zum Vater geht es an Jesu Auftrag vorbei. Dann können wir uns nicht auf Jesu Auftrag berufen. Er will Menschen nicht aus Mitleid, nicht damit den sozialen Randgruppen endlich geholfen wird. Das ist, ich will es fast mal so hart sagen, fast eine Nebenerscheinung. Aber er will, dass Menschen zu ihm finden. Er ruft sie nach Hause, weil sie ihm bei ihm zu Hause sind und nach Hause gehören. Aber jetzt haben wir fast nur über die anderen geredet, die wirklich abhanden gekommen sind. Jesus sucht sie und geht ihnen nach. Aber was ist eigentlich bei uns, mit uns, die wir heute im Gottesdienst sind, die wir zum großen Teil auch mitarbeiten an der einen oder anderen Stelle in unserer Gemeinde? Mir ist irgendwie dieses Bild gerade vom Schaf und den Hirten noch ein wenig anders nachgegangen. Hirte und Schaf, das sind Hirte und Herde, ist ja auch ein Bild für Israel. Und das verlorene Schaf und der verlorene Groschen, sind das immer nur der verachtete Abschaum Ist ein Schaf deswegen schlecht, weil es mal in Morast gelandet ist auf der falschen Fährte oder der Groschen, was kann der dafür? Ob Jesus zusätzlich zu dem, dass er das Verlorene sucht, ob Jesus mit diesen Gleichnissen nicht auch seinen Hörern einen Spiegel vorhält, denen, die Menschen verachten, die Menschen abstempeln, ob er vielleicht denen, die mit ihm, mit denen er da redet, den Pharisäern sagt, ich suche auch euch, suche euch, die ihr mit eurer Haltung auf Abwege geraten seid. Ich suche euch, die ihr mit Verachtung, mit ausgestreckten Fingern auf Menschen zeigt und damit mit dieser Haltung selbst im Morast landet. Ob er ihnen auch durch diese Gleichnisse sagt, ich suche euch. Wir haben im Evangelium das Gleichnis von den verlorenen Söhnen gehört. Dort spricht er es ja auch an, in dem älteren Sohn. Ob er auch sagt, zu uns ganz persönlich, überlegt doch mal, wo verachtet ihr Menschen? Wo wärt ihr entgeistert, wenn sich mal angenommen Kirchenoberste mit bestimmten Menschengruppen treffen, die wir in eine Schublade schieben? Und wir sind ganz schnell dabei im Moment und in unserer Gesellschaft und auch in unserer Kirche. Schublade auf, Menschen rein. Wenn du so denkst oder so denkst, dann weiß ich, was ich von dir zu halten habe. Schublade zu, das war's. Ob er da auch bei uns anspricht? Damals hieß die Schublade Zöllner oder auch Ehebrecher, wie heißen die Schubladen heute? Ob er zu den Pharisäern und damit vielleicht auch zu uns modernen Pharisäern sagt, Leute, kommt zurück, ich will mit euch meine Wege gehen. Ob er sich auch sorgt um sein Eigentum, um die, die uns manchmal so nerven, und die unsere Gesellschaft manchmal so an den Rand gedrückt hat. Mit denen redet man nicht, mit denen lässt man sich nicht ein. Er sorgt sich um sein Eigentum. Nein, er heißt nicht alles gut. Er hat auch gerade den Zachäus ganz deutlich zu verstehen gegeben, durch seinen Besuch bei ihm, dass das, was Zachäus macht, so Geld in die eigene Tasche, dass das nicht in Ordnung ist. Er heißt es nicht gut, was damals die Zöllner und Ehebrecher taten. Und auch heute nicht. Er hätte vieles zu sagen, was er nicht in Ordnung fände. Und trotzdem, er sucht sein Eigentum. Er will, dass Menschen nach Hause kommen, nach Hause zu ihm. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.